5, 6 Grüne. 2, 3 Sunnis, ein Arzt. Die Grünen packen, schieben, zerren mich auf einen Operationsstuhl. Ist eigentlich ein OP-Tisch? Mit allen Schikanen, Dreh-, Schwenkbar und so weiter. Und klappbar zum Sessel mit Kopf-Fußteil und Armlehnen. Festschnallen. 2 Handschellen um die Fußgelenke, ein ca. 30 cm breiter Riemen über die Hüfte. Linker Arm mit 2 breiten Lederstücken. Mit 4 Riemen vom Handgelenk bis Ellenbogen. Rechter Arm 2, Handgelenk und Ellenbogen. Einer über die Brust.
Diesen Bericht zur Zwangsernährung verfasst Holger Mainz am 11. Oktober 1974. Er ist zu diesem Zeitpunkt inhaftiert und befindet sich seit dem 13. September im Hungerstreik.
Verwendet wird ein roter Magenschlauch. Also keine Sonde, die so circa mittelfingerdick ist, bei mir zwischen den Gelenken. Der ist geölt. Geht aber praktisch nie ohne automatisches Würgen rein. Daher nur circa 1 bis 2 Millimeter dünner ist als die Speiseröhre. Das lässt sich nur vermeiden, wenn man mitschluckt und überhaupt ganz ruhig ist. Schon bei leichter Erregung führt das Einschieben des Schlauches sofort zu Würgen und Brechreiz, dann zu Verkrampfungen der Brust-Magen-Muskulatur, Konvulsionen, die sich fortpflanzen in Kettenreaktionen und mit sich steigender Heftigkeit und Intensität den ganzen Körper erfassen, der sich gegen den Schlauch aufbäumt. Je heftiger und je länger, je schlimmer. Ein einziges Würgen erbrechen, begleitet von Wellen von Verkrampfungen.
Die RAF in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Willkommen zurück zu unserer Podcast-Reihe Die RAF in Hessen. Mein Name ist Duschka Roth.
Und ich bin Lorenz Hoffmann. In den letzten Episoden haben wir uns mit den Taten und Hintergründen der RAF-Mitglieder beschäftigt. In dieser Folge richten wir unseren Blick auf die politische Instrumentalisierung der Toten und insbesondere auf den Tod von Holger Mainz und auf dessen Auswirkungen.
Und einer, der sich besonders gut mit dem Thema auskennt, ist Kevin Lenk. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Münster und seine Dissertation trägt den Titel »Tod und Gemeinschaft – Die politische Instrumentalisierung der Toten des deutschen Linksterrorismus«. Eine wichtige Rolle dabei spielt eben der Tod von Holger Mainz.
Holger Mainz war eines der Mitglieder der ersten Generation der Roten Armee-Fraktion, auch einer der schärfsten Ideologen der Gruppe und wurde dann auch mit den Anführern der ersten Generation der RAF 1972 Ende Mai verhaftet und saß dann wie diese Gruppierung auch in Haft. Diese Haft, wissen wir mittlerweile, war unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten, zumindest in den Jahren 72 bis 74, bedenklich hart.
Von Holger Mainz Leichnam gibt es ein sehr berühmtes Foto. Das zeigt ihn mit schrecklich ausgemergeltem Gesicht, tief eingefallenen Augen, mit schütterem Vollbart und einem Leichenhemd. Er liegt da auf so einem etwas seltsam aussehenden Spitzenkissen. Und seine dürren Hände sind übereinander gefaltet, ein ikonisches Bild. Am 21. November dann druckt der Stern dieses Bild ab. Der zugehörige Artikel trägt die Überschrift »Und wenn Typen dabei kaputt gehen«. Das ist ein Zitat von Andreas Bader, der für den inzwischen schon 3. Hungerstreik der inhaftierten RAF-Mitglieder eben die Ansage gemacht hat, diesmal soll es Tote geben, damit die Unterstützer draußen mobilisiert werden.
Es gibt keinen Beleg, dass an Holger Mainz ein direkter Befehl ergangen wäre, dass er jetzt die Person ist, die sich dort opfern muss. Es gibt aber relativ schnell, wenn man sich die Zellenzirkulare von Mainz anguckt, den offensichtlichen Entschluss, den er für sich gefasst hat, sich dort zu opfern. Was er dann auch schafft, aufgrund eben seines eigenen Opferwillens und medizinischer Fehler im Umgang mit seinem Hungerstreik in der Justizvollzuganstalt Wittlich, die wahrscheinlich durch die Überforderung des Anstaltsarztes mit dieser Situation zu erklären sind. Und er stirbt dann am 9. November 1974 als einer von nur 2 Mitgliedern in insgesamt über 10 Hungerstreiks der RAF an den Folgen der Unterernährung im Hungerstreik und verursacht erstmal eine massive Mobilisierung des linken Milieus dadurch.
Auch in Frankfurt am Main, wo es ein breites linkes Milieu zu der Zeit gibt, wird mobilisiert. Ulrike Fabricius und Renate Asmus leben damals in einer ersten gemeinsamen WG im Frankfurter Nordend. Die beiden können sich gut erinnern, wie der Tod von Holger Mainz in der Szene aufgenommen wurde.
Ende 74 waren die dicksten Klöpse bei uns schon gelaufen, so ungefähr. Das konnte man eigentlich nur mitkriegen. Also ich glaube auch als Nicht-Linker konnte man das, was war schwer, war eine große Angelegenheit.
Ja, und das war ja sowieso Thema, wie die Gefangenen, die verschiedenen Gefangenen rund um die RAF, also war ja dann zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr nur dieser enge Kaderkreis, ja. Und waren ja auch viele, die im Knast waren und Hungerstreik gemacht haben. Das war natürlich für uns das Thema. Wir haben ja auch Demos dazu gemacht, ja, und auch von der Roten Hilfe initiiert. Und ja, die Spontis waren ja da auch sehr verlässlich, dass sie da mitgemacht haben. Also von daher hat man schon immer auch eine gute Anzahl Leute auf die Straße gekriegt. Mhm. Und da war der Holger Mainz natürlich der Knaller, ja, also im Sinne von, also das schlägt dem fast den Boden aus.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz geht von über 80 Demonstrationen mit 12.000 Teilnehmern in den ersten 2 bis 3 Wochen nach dem Tod von Holger Mainz aus. Es gibt eine Reihe kleinerer Sprengstoffanschläge mit Bezug auf den Hungerstreik und den Tod von Holger Mainz. Es gibt über 145 Mord- und Bombendrohungen gegen diverse staatliche Einrichtungen, insbesondere Polizeistationen und Staatsanwaltschaften. Eine riesige publizistische Kampagne, also die Druckerpressen der linken Szene, laufen in den ersten 2 Wochen heiß.
Die Nachricht schlägt also ein und löst hohe Wellen der Empörung und Solidarität in der Szene aus. Das war ja genau so erwünscht. Also wir haben schon in den letzten Folgen darüber gesprochen. Die erste Generation der RAF ist seit 72 im Gefängnis und hat sich vorgenommen, den Kampf von dort aus weiterzuführen.
Für die RAF war aber dieser Protest gegen diese Haftbedingungen vor allem auch eine Propaganda- und Rekrutierungsstrategie für zukünftige Generationen. Und einer der Versuche, quasi die RAF wieder auf das thematische Tableau der Linken zu bringen, waren dann Hungerstreiks.
Ja, diese Rechnung scheint zunächst mal aufzugehen. Ulrike Fabricius erinnert sich beispielsweise daran, wie Hans-Joachim Klein auf den Tod von Holger Mainz reagiert hat. Hans-Joachim Klein, das zur Erklärung, wird ungefähr um diese Zeit von den revolutionären Zellen angeworben und er ist später einer der Beteiligten an der OPEC-Geiselnahme in Wien.
Ich weiß noch, wie der Jochen, der hatte dann ein Bild von dem, ich weiß gar nicht, wo der das her hatte, der hatte ein Bild vom Holger Mainz in seinem Portemonnaie. Oh. Ja. Und hat es bei jeder Gelegenheit, also der sah eben aus wie einer, der direkt aus dem Konzentrationslager kam, ja. Ja, weil er total erschüttert war und eben auch fand jetzt müssen wir agieren, jetzt müssen wir losschlagen, ja, so.
Die bringen uns um. Die bringen unsere Leute um.
Der Staat bringt seine Gegner im Knast um. Das ist genau die Botschaft, die die RAF nach draußen bringen will. In vielen journalistischen und wissenschaftlichen Publikationen wird dieser Hungerstreik mit dem vermeintlichen Märtyrertod als größter Kommunikationserfolg der RAF gesehen. Als eine Art Wendepunkt und als Geburtsstunde der zweiten Generation der RAF. Kevin Lenk, unser Experte, ist von dieser Einschätzung nicht wirklich überzeugt.
Ich sehe die Lage ein bisschen anders, wenn man sich es mal größer anguckt. Also die Komitees gegen Folter diskutieren schon im August 1974 gewalttätige Aktionen, sind also schon zumindest in Hamburg und Heidelberg schon weit durchradikalisiert. Für die ist das dann, sagen wir mal, einfach nur so ein letzter Kipppunkt und kein Damaskus-Erlebnis, wie man es oft aus diesen Autobiografien ehemaliger Terroristen hört. Und ich glaube, langfristig war tatsächlich der Tod von Holger Mainz eine politische Niederlage der RAF. Wir sehen nach dieser ersten Mobilisierungswelle in den ersten 2 bis 3 Wochen nach dem Tod von Holger Mainz, dass die linke Szene geradezu verzweifelt. Weil man schafft es nicht, diese erste Mobilisierung in irgendeine Form von mittelfristigen Kampagnen zu überführen. An diese Mobilisierung für die Toten knüpft man nach den Erfahrungen auch mit Georg von Rauch die Hoffnung, jetzt diese zersplitterte Linke wieder strömungsübergreifend mittelfristig mobilisieren zu können und hat dadurch politisch handlungsmächtig zu werden. Das schafft man nicht. Nach diesen ersten 2, 3 Wochen des Schocks und der ersten Mobilisierung sitzen sie dann wieder auf ihren Plänen und kommen nicht mal überein, was die basalsten Fragen angeht. Es ist also eine riesige Enttäuschungserfahrung, die Linke in dieser Zeit macht.
Am 18. November 1974 wird Holger Mainz in Hamburg beigesetzt. Zur Beerdigung kommen etwa 5.000 Menschen, darunter auch Rudi Dutschke, der am Grab die geballte Faust in die Luft streckt und dabei verlauten lässt, Holger, der Kampf geht weiter. Das ist ein Bild, das in die Geschichte eingeht und gemischte Gefühle auslöst.
Er ist jetzt kein großer RAF-Verfechter, auch wenn man sein Verhältnis zu politischer Gewalt, Wolfgang Kraushaar diskutiert es ja relativ ausführlich, natürlich auch sehr kontrovers diskutieren kann. Er ist zu diesem Zeitpunkt aber kein RAF-Apologet und zeigt genau durch diese Ambivalenz, dass man schon diesen Satz noch sagen kann, ohne jetzt in toto zu unterschreiben, was die RAF tut. Deswegen ist es eigentlich eine Szene, wo diese gesamte Ambivalenz der Linken im Umgang mit der RAF und dieser emotionalen Mobilisierung sich quasi brennglasartig verdichtet.
Ja, wir haben es schon gehört, es gibt nach Mainz Tod nicht nur Demos im gesamten Bundesgebiet, sondern auch gewaltsame Aktionen, also Brand- und Sprengstoffanschläge zum Beispiel. Und am 10. November versucht die Bewegung 2. Juni, den Berliner Kammergerichtspräsidenten Günther von Drenkmann zu entführen und tötet ihn dabei. Einerseits erfolgt diese Aktion aus Solidarität mit der RAF und andererseits, wie es dann im Bekennerschreiben heißt, auch als Rache am Staat. Die Entführung ist zwar schon vor dem Tod von Holger Mainz geplant gewesen, dass die Sache dann allerdings so eskaliert ist und mit der Ermordung Drenkmanns endete, kann durchaus als Folge der aufgeheizten Stimmung nach der Todesnachricht aus dem RAF-Knast verstanden werden.
Und an dem gleichen Tag, also am 18. November, an dem Holger Mainz beerdigt wird, beschließt der Staat in einer Innenministerkonferenz eine Antwort. Die sogenannte Aktion Winterreise. Das ist eine groß angelegte Fahndungsaktion und die zielt nicht nur auf die RAF, sondern auf das Unterstützermilieu ab und hat entsprechend massive Auswirkungen auf das linke Milieu, vor allem in Hessen. Das heißt, es gibt Straßensperren, Hausdurchsuchungen und verstärkte Kontrollen, die das Bild bestimmen, besonders in den Städten wie Frankfurt oder Kassel, wo die linke Szene stark vertreten ist.
Im Prinzip sehen die Sicherheitsbehörden diese erste massive Mobilisierungswelle in der Linken, auch die Sprengstoffanschläge, die Ermordung Drenkmanns, die ganzen Bombendrohungen. Und das macht natürlich Eindruck zum Zeitpunkt, als dann diese Großfahndung der Aktion Winterreise beginnt, 26. November, kann die Sicherheitsbehörden auch gar nicht absehen, dass das jetzt relativ schnell bald versiegen wird. Das ist etwas, was wir als Historiker Benefit of the Hindsight nennen würden. Und gleichzeitig ist das Problem, dass die Sicherheitsbehörden einfach oder auch die Justiz vor dem Problem steht, naja, die wissen eigentlich so gut wie nichts über das RAF-Unterstützermilieu. Also selbst alte Leute aus der Bundesanwaltschaft, die, wenn man die später interviewt, die sagen, wir sitzen da und wir wissen nicht, wer das ist und was die machen und wie die intern arbeiten.
Die Sicherheitsbehörden stehen also vor einem riesigen Problem. Sie haben kaum Einblicke in das Unterstützermilieu der RAF. Und trotz der großen Fahndungsaktionen, also wie der Aktion Winterreise, bleibt vieles im Dunkeln. Sie tapfen verzweifelt im Nebel und selbst die Ermittler müssen einräumen, wie wenig sie über die internen Strukturen der Gruppe wissen. Das heißt, während die Sicherheitsbehörden versuchen, in diesem Chaos den Überblick zu behalten, wird parallel die juristische Aufarbeitung der Baader-Meinhof-Gruppe vorangetrieben. Bundesanwalt Joachim Lampe erinnert sich in einem Interview mit der Bundeszentrale für politische Bildung an diese intensive Zeit.
Die Baader-Meinhof-Anklage war fertig und die Leute, 3, 4, mehr waren es ja nicht, die damit arbeiteten, waren auch mit diesem Komplex voll beschäftigt. Und dann hat es noch einen Bundesanwalt, einen Oberstaatsanwalt und 2 wissenschaftliche Mitarbeiter gegeben, die das ganze andere machten. Und im November, Dezember 1974 war die sogenannte Winterreise. Da hatte dieses andere Referat, in das ich dann auch kam, wenn ich mich richtig erinnere, 11 Personen aus der Unterstützerzählung festgenommen. Die saßen in Untersuchungshaft mit riesen Arbeitsbedarf. Unser Wissen über die Strukturen der RAF näherte sich gen Null. Und wir wussten vor allen Dingen nicht, wie diese Unterstützerszene tatsächlich funktionierte.
Gleichzeitig werden auch die Observationen verstärkt, um eben mehr über die Szene zu erfahren. Die sind aber nicht unbedingt immer diskret, wie man erwarten könnte, wie Renate Asmus erzählt.
Das war natürlich auch, also dann gab es auch eine ganz offensichtliche Observation durchs BKA von uns und die wurde so angelegt, also ich glaube, wir sollten die, also entweder waren die wirklich sowas von strunzdumm, weil man hat es irgendwie einfach gemerkt, ja. Oder aber eben, man sollte es auch merken auf der Ebene von Leute, passt auf, wir haben euch im Blick und wenn ihr irgendwas macht, dann kriegen wir das genau mit und dann schlagen wir sofort zu. Das ist natürlich so ein Druck, der auf einem dann ist, dass man dann auch irgendwie sich überlegt, muss man jetzt? Also man macht irgendwie das, was man darf als guter Staatsbürger, auf die Demo gehen und diese Geschichten, aber darüber hinaus bitte irgendwie, erstmal nichts.
Die linke Szene damals ist ziemlich vielfältig. Also man geht zu Demos, trifft sich mit Freunden. Und im Umfeld sind dann manchmal eben auch Leute, die vielleicht mehr im Sinn haben. Renate Asmus und Ulrike Fabricius sind beispielsweise damals mit 2 Männern befreundet, mit 2 Typen, wie sie es selbst nennen, von denen man vermutet, sie hätten einen Sprengstoffanschlag geplant. Ulrike Fabricius meint, dass das eben der Grund war, warum sie unter Beobachtung stehen. Und die Überwacher scheinen eben keinen Hehl daraus zu machen, dass sie da sind.
Das war wirklich so. Ich dachte, sind die irre? Weil da sind sie langsam im Auto hinter uns hergefahren. Und man erkennt ja, also irgendwie erkennt man ja die Nummernschilder, man kennt langsam auch die Personen. Ja. Aber damals habe ich echt gedacht, die sind irgendwie irre. Also da sind ganz schlechte Leute irgendwie dran. Und, aber später habe ich auch überlegt, ob das vielleicht sogar Absicht war, ja, dass man es erkennt.
Da gibt es so wie ein Nachlaufspiel. Ja? Ja. Wir haben uns einmal, also dann kamen die Typen halt nicht mehr so oft irgendwie zu uns in die Wohngemeinschaft, also in die Wohnung. Und wir haben uns außerhalb getroffen. Und da waren halt dann, die haben es dann halt mitgekriegt, weil wir hatten jetzt auch im Vorfeld nicht irgendwie groß Geheimhaltung und wir sind halt dahin. Und dann hatte sich einer versucht, hinter der Telefonzelle zu verstecken. Und wir haben das aber dann im Blick gehabt. Und dann guckte er raus, ob wir noch. Wir gucken so im Hintergrund. Also wirklich, also sowas von blödes Spiel, wie Kinderspiel beinahe. Ja. Also man konnte lachen drüber. Okay, haben wir auch gemacht. Und, aber ich, wie gesagt, also zum einen, so doof können die eigentlich nicht sein. Und wahrscheinlich ist es auch einfach die Taktik dabei, irgendwie zu demonstrieren, wir haben euch im Blick.
Ja. Man hat dann also jetzt diese Doppelkonstellation. Der Staat muss seine Handlungsfähigkeit gegen das linke Milieu, gerade auch nach dem Mord gegen Drenkmann oder nach dem Mord an Drenkmann, vorführen und weiß nichts. Und man entscheidet sich, Staat zu zeigen. Also die linke Szene in ganz Deutschland mit Hilfe des Bundesgrenzschutzes und überall der Landeskriminalämter mit einer riesigen Fahndungsaktion zu überziehen. Anwaltsbüros, Druckereien, Wohnungen werden durchsucht.
Ja, es hat irgendwann geklingelt und gepoltert in die Tür.
Morgens, ich glaube um sechs oder so.
Sechs oder sowas. So, und dann haben wir aufgemacht, dann kamen sie mit gezückten Waffen rein, haben festgestellt, da sind nur die zwei Mädels, okay. Dann wurde die mitgebrachte weibliche Polizistin, die musste uns dann, wir hatten Nachtämter, es ging nicht so, war nicht so schwierig, und dann haben wir uns neben ihnen gesetzt und dann haben sie halt in aller Ruhe alles durchgesucht. Na gut. Dann hatten wir eine große Holzkiste mit viel Werkzeug, weil hatten wir so viel Werkzeug für zwei so junge Damen. Also, sie haben nichts gefunden, sie zogen ab und nahmen mich, ich weiß nicht, haben sie dich auch mitgenommen? Also mich nahmen sie mit, ja. Okay, ich auch. Also ich kam jedenfalls später am Nachmittag raus oder so, ganz früher.
War früher draußen, ja.
Naja, man hat ja nicht, also wir haben einen Hausdurchsuchungsbefehl gegen sie. Und dann wurde aber nichts erklärt. Also dann, ich meine, das war ja auch die erste, also haben wir auch nicht gesagt, ja, warum und weswegen, weshalb, auf diese Frage sind wir nicht gekommen, sondern erstmal in der Situation, dann haben wir da ein bisschen vor uns hingebippet und dann, bis wir uns dann eingekriegt haben und da ist ja eigentlich auch nichts weiter los. Und die haben dann da drei Stunden gesucht und war dann auch okay und war normal.
Den beiden Frauen wird damals nicht gesagt, warum sie durchsucht werden, aber die Vermutung liegt ja eben nahe, dass es an diesen beiden Typen liegen könnte, die mit Sprengstoff hantiert haben sollen. Und einer von denen ist Wolfgang Dudek.
Ach, da kam gar nichts nach.
Ich glaube, ich habe das gar nicht mit der Raff zu tun hatte, sondern mit den beiden. Ja. Das habe ich erst hinterher irgendwie, als ich dann zwei Jahre später dann mal nochmal anders, also dann kam ich auch noch kurz 10 Tage in Untersuchungshaft, da habe ich das erst, da haben die Anwälte das erst mitgeteilt gekriegt oder erfahren, dass das damit zu tun hatte.
Ja, da kam doch dann raus, dass sie uns die Fabricius Dudek-Bande genannt haben.
Ja, stimmt.
Also ausgerechnet das harmlose Wesen unter Verständnis.
Und Dudek war der eine von den beiden Männern.
Ich glaube, die haben einfach nur die Buchstaben nach dem Alphabet. Ach nee, geht nicht. Dann wüsstest du ja diejenige gewesen sein.
Ja, war mal gut.
Ja, weiß der Kuckuck, warum. Also es hat sich uns nicht erschlossen, ja. Aber es war ja dann auch nicht mehr bedrohlich und dann hat man das so abgehakt. Mhm. Ja. Obwohl letztendlich, ja, hat man dann schon gemerkt, man ist auf dem Tablett irgendwie. Ja.
Und man erhofft sich dadurch, ähnlich wie man durch diese riesen Fahndungsaktion, einerseits Staat und Handlungsfähigkeit zu zeigen und andererseits irgendwie an Informationen über dieses Unterstützermilieu zu kommen, um es überhaupt irgendwie mal konturieren zu können und dann gegebenenfalls dagegen vorgehen zu können. Erfolgreich ist diese Aktion nicht. Es werden insgesamt 11 vermeintliche oder reale Unterstützer festgenommen. Der bekannteste Fall dort ist dann Brigitte Heinrich.
Brigitte Heinrich ist eine sehr prominente linke Aktivistin, die sich in der Frankfurter Studentenbewegung profiliert hat und lange Präsidentin des Studentenbundes in Frankfurt ist. In den 80ern wird sie Journalistin, Mitglied der Grünen und als Grünen-Mitglied auch Europaabgeordnete. Doch damals, im November 1974, steht sie im Verdacht, die RAF zu unterstützen. Sie ist dann die einzige Festgenommene bei der Aktion Winterreise, die länger als nur ein paar Tage oder Wochen in Haft bleibt. Und im Grunde ist sie der einzig wirklich große Fang der gesamten Aktion. Wie gesagt, ermittlungstaktisch bringt diese Aktion Winterreise fast gar nichts, aber die Szene ist beunruhigt und sehr eingeschüchtert.
Also ich meine, wir können da nicht die Einzigen gewesen sein. Da gab es ja auch wirklich nicht gefährlichere Leute als wir oder sowas. Wenn die das bei all denen gemacht haben, das muss ja ein wahnsinniger Personalaufwand gewesen sein. Ja.
Deswegen vielleicht war es doch so, dass die irre waren. Nee, aber das hat schon auch in einem so ein Gefühl ausgelöst von, ja, was mache ich denn jetzt so super Illegales? Also klar, man hat immer irgendwie so eine Art Dreck am Stecken, wenn man auf den ganzen Demos immer auch war. Und dann denkt man aber, ich bin doch so ein kleines Licht, was wollen die von mir?
Ja. Ja, ist das schon illegal?
Ja.
Darf man das schon nicht mehr machen?
Ja, ist das schon illegal, ja. Also, das war.
Ja, und dann, man darf nicht mal auf eine Demo gehen oder darf man nicht mal das oder das machen oder mit dem Auto irgendwo hinfahren oder lange Haare haben oder weiß der Teufel was. Und schon wird man das waren ja damals auch Straßenkontrollen endlos. Also, das. Alle nach demselben Prinzip, und das war ja dann auch, wie man später gesehen hat, also die RAF-Leute haben sich ja alle angezogen wie Schnieke, wie sonst was, die wurden nie kontrolliert. Kontrolliert wurden die Putzis, ja, also mit langen Haaren und abgeschrappelten Jeans, ja. Eigentlich ins Hornberger Schießen und diese typische Geschichte irgendwie einfach die Szene aufzumischen und den einzelnen Leuten, die man finden konnte und wo man mal was konstruieren oder sagen konnte, Angst zu machen und zu sagen, du, aber wehe. Ja.
Ein Stück weit hat das ja auch funktioniert.
Ja, ja klar.
Also, die haben schon dadurch die Szene ziemlich durcheinander gewirbelt. Mhm. Ja. Und die war ja in Frankfurt jetzt nicht klein. Ja. Frankfurt war ja so eine Spontier-Hochburg auch. Mhm. Ja.
Ja, es hat sich halt polarisiert. Also dann die Leute, die dann richtig in den Untergrund gingen und illegal wurden und die anderen, die zum Teil, die sich verbürgerlicht haben, sagten, habe ich alles nichts zu tun. Und dann die brave Sponti-Linke, die halt immer unermüdlich mit 2000 Leuten immer demonstriert und gemacht und getan und Häuser besetzt und ja, das Leben irgendwie gelebt hat, so dass man das Gefühl hat, man lebt es und geht nicht an mir vorbei und ich mache jeden Tag einen Job und gehe abends Fernsehen gucken oder ins Kino und sowas und habe nichts erlebt und nichts erreicht. Ja. Also es waren so diese Dreiteilung. Die einen, die sagen, ich mache jetzt hier bürgerlich, die anderen, die brave linke Arbeitspferde waren und die anderen, die halt in die Illegalität, also auch getrieben wurden dadurch.
Die Aktion Winterreise hat primär zwei Ziele. Das erste ist, das Sympathisantenmilieu auszutrocknen. Also möglichst viele Unterstützer der Terroristen zu finden und zu überführen. Das hat nicht funktioniert, wie wir schon gehört haben. Und auch das zweite Ziel, nämlich nützliche Informationen über die linke Szene und über ihre Organisationen und ihre Vernetzung zu sammeln, wird eigentlich nicht erreicht, sagt Kevin Lenk.
Also es gibt noch im März 1975 ein Schreiben, wo Horst Herold, Chef des BKA, an das Justizministerium eine Riesenaufstellung an Publikation der linken Szene zum Tod von Holger Mainz schickt und sagt hier, da werden regelmäßig irgendwelche staatlichen Offiziellen und Würdenträger beleidigt und relativ explizit schreibt, es geht darum, nicht, dass sie die Anzeige stellen darum, dass wir jetzt hier irgendwelchen Beleidigungstatbeständen nachgehen wollen, aber wenn sie die Anzeige stellen, haben wir eine Grundlage, das Milieu aufzuklären. Das heißt, die Sicherheitsbehörden gehen nach der Aktion Winterreise auch nicht davon aus, jetzt genug zu wissen. Was es dann aber unintentional tut, ist es, dass es diese Krise der Linken, diese Ohnmachtserfahrung, die sie gerade da im Winter 74 nach dem Tod von Holger Mainz durchläuft, massiv verschärft. Also, dass diese Ohnmachtserfahrung, erstens, wir kommen hier nicht überein, wie wir uns jetzt zum Tod von Holger Mainz verhalten, sondern diese Hoffnung, als irgendwie eine mittelfristige Mobilisierung, eine mittelfristige Vereinigung der Linken hinter ihrem Märtyrer zu erreichen, scheitert spektakulär.
Und während der Staat seine Strategie weiter intensiviert, erlebt die linke Szene selbst eine tiefe Krise. Der Tod von Holger Mainz und die inneren Spannungen hinterlassen deutliche Spuren. Das heißt, die Hoffnung, dass sich die Linke durch diesen Märtyrer vereinen würde, die zerschlägt sich.
Das linksintellektuelle Milieu ist relativ früh sehr kritisch gegenüber der RAF trotz des Todes von Holger Mainz und insbesondere aufgrund der Ermordung Trenkmanns. Es gibt dann hier in Berlin diese Aktion der sozialistischen Assistentenzelle, Bedingung sozialistischer Solidarität, was eine große Abrechnung mit der RAF ist. Aber ab Anfang Dezember mehren sich auch in dem jetzt nicht linksintellektuellen, undogmatischen Milieu, die Spontis, die Anarchisten-Szene, die undogmatischen Szene, die linksalternative Szene, ganz massiv Stimmen, die vorher eher so ein bisschen in der Wagenburg-Mentalität gefangen waren, die sagen, warum eigentlich diese Solidarität mit der RAF, unter welchen Bedingungen, was bedeutet das für uns langfristig? Es gibt sogar das relativ explizite Zitat in der Infobook, also Information Berliner Undogmatischer Gruppen, eine der großen Organe der Westberliner Szene, diesen Satz, dass man sich fragen müsse, warum die gesamte Linke einem der Polizei entfliehenden Häuflein ihren Mythos abgekauft hätte.
Und das war natürlich nicht nur in West-Berlin so, sondern zum Beispiel auch im Rhein-Main-Gebiet. So schreibt damals die Rüsselsheimer Betriebsgruppe des Revolutionären Kampfes ein ganz, ganz langes Pamphlet. Und in diesem denkt sie darüber nach, wie man linkes Engagement und linke Solidarität nach den Erfahrungen der letzten Zeit anders aufstellen kann.
Die Linke steht also am Scheideweg. Und entsprechend auch im Umfeld von Ulrike Fabricius und Renate Asmus wird deutlich, es ist an der Zeit zu entscheiden, wie es weitergehen soll.
Außer Demonstrationen eigentlich kann man nicht sagen, dass es jetzt Aktionen gewesen wäre, die jetzt weit verbreitet gewesen wären. Aber einige Leute sind dann schon verschwunden, ja, und haben irgendwie Zirkel gebildet, die dann auf einer Geheimnisebene, die haben natürlich nicht mehr drüber geredet, was sie gemacht haben. Ja. Waren ja zum Teil auch gar nicht mehr vorhanden.
Man konnte sich denken, ja.
Ja, man konnte sich denken. Also man hat ja auch vorher schon mitgekriegt in den Diskussionen, die geführt wurden, hat man ja schon mitgekriegt, wer in welche Richtung tendiert. Ja. Und da gab es eben immer dieses Spektrum von, wir müssen was tun und das geht jetzt nicht mehr, dass man einfach nur noch Demonstrationen macht, das bringt ja sowieso nichts. Ja. Bis zu denen, die gesagt haben, also nee, denen unterwerfen wir uns nicht mehr, ja, und was die wollen. Also dieses Spektrum gab es ja in der Sponti-Szene. Und von daher, also die, die sich radikalisiert haben im Sinne von, wir machen jetzt mal ganz andere Aktionen, also man muss dem Staat irgendwo eine Wunde schlagen, ja, die waren dann weg.
Diese Niederlage, die Linke da im Winter 74, 75 macht, wo ich ja gesagt habe, das ist eine breite Distanz zur RAF und Distanz zur politischen Gewaltaufbau. Da gibt es eine relativ wichtige Ausnahme. Die Leute, die schon ohnehin clandestin unterwegs sind, also dieses ganze Milieu um die RZ herum, für die ist das nochmal ein massiver Radikalisierungspunkt. Aber die sind ähnlich wie schon die Komitees eigentlich schon auf dem Weg in die Gewalt, waren ja bereits in der Clandestinität und daher eine relativ interessante Ausnahme.
Über die Entstehung der RZ, also der Revolutionären Zelle, sprechen wir in der vierten Folge ausführlicher. Hört da gerne nochmal rein. Und auch in den nächsten Folgen werden wir uns weiter damit beschäftigen. Aber jetzt zurück in Frankfurt am Main, im Herbst 74. Hier engagiert sich Ulrike Fabricius bis zur Aktion Winterreise in der Roten Hilfe. Und diese zerschlägt sich dann, da die ohnehin wenigen Mitglieder in unterschiedliche Richtungen gehen und die Gruppe dadurch eben nicht weiter bestehen kann. Für Fabricius ist aber klar, dass der Weg der Radikalisierung für sie keine Option ist.
Ich sag mal so, ich war immer ein Schisser, ja. Vielleicht war das für mich auch deswegen kein Thema. Also ich habe schon damals auch, ich war ja auch noch recht jung, ja, habe schon irgendwie einen Gewissensdruck verspürt, ja, weil wie weit geht man, ja, was kann man erreichen? Und es ging auch immer mal wieder in Diskussionen darum, wie befreit man die Gefangenen, ja. Aber also ich hätte das nicht ernsthaft verfolgt, ja. Und nachdem die Rote Hilfe für mich dann auch irgendwie erledigt war, bin ich ja auch mehr mit Frauen zusammengekommen und mit Stadtteilinitiativen und so, weil ich gedacht habe, wenn man irgendwas verändern kann in der Bevölkerung, dann muss man das eben praktisch tun. Ja, so, das war so, glaube ich, mehr so meine Haltung in der Zeit.
Und Renate Asmus sagt, dass 74 ohnehin so einiges passiert sei, das ihren weiteren Weg beeinflusst hat. Das heißt, die Aktion Winterreise war nur ein weiterer Punkt in dieser ganzen Reihe.
Ja, das war noch vor der Winterreise, ne? Holger Mainz Tod, erst danach war die Winterreise, glaube ich, oder? Also das war irgendwie, Das war so ein bisschen ein Sog, weil die Winterreise direkt danach war ja, wie gesagt, mit der ersten Hausdurchsuchung verbunden. Und ja, die ist mir schon ein bisschen in die Glieder gefahren, weil eben die beiden Typen auch dann inhaftiert wurden und waren dann ein Vierteljahr im Knast. Wir waren auch nicht in Sachen RAF in dieser Winterreise mit drin, sondern Beifang, wegen diesem unterstellten Sprengstoffanschlag, den die beiden da gemacht haben sollen. Und dann war es erstmal darum, sich drum zu kümmern, wie geht es den beiden im Knast. Und die beiden irgendwie zu betuddeln und zu machen, soweit es ging, und mit den Rechtsanwälten zu reden und. Von daher, also in der Zeit kam ich gar nicht so richtig dazu irgendwie was Sachen zu machen. Ich hatte meinen Job und dann war ich im ID und habe in dem ID mitgemacht und habe da einmal in der Woche irgendwie einen ganzen Tag lang angesetzt. Also meine Tage waren ausgefüllt. Natürlich ist man bei Demos und Teach-Ins und da ist man überall hingegangen, aber jetzt darüber hinaus irgendwie aktiv zu werden, hatte ich die Zeit nicht. Also das war...
Die Winterreise war für mich schon so ein Kipppunkt auch, ja. Ja, da bin ich durchaus mit der Szene auf einem Level. Ich meine, das war trotzdem, man hat ja nicht seine Überzeugungen damit über den Jordan gekippt, dass man vieles besser machen möchte in dieser Welt und so, ja. Und man hat nur andere Wege gesucht, ja.
Das heißt, die Aktion Winterreise ist nicht nur eine Zäsur für die Sicherheitsbehörden, sondern auch für viele innerhalb der linken Szene. Die Grundüberzeugungen, so wie es Ulrike Fabricius gerade sagt, bleiben zwar bestehen, doch der Druck, der durch staatliche Repressionen entsteht, bringt viele dazu, ihre Strategien zu hinterfragen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.
Und das ist für 2024 erstmal unsere letzte Folge, aber im nächsten Jahr geht es weiter mit weiteren Folgen und vielen spannenden Themen.
Das war die RAF in Hessen, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, produziert von Duschka Roth und Lorenz Hoffmann.